Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Shaggy Show Nummer 3 steht an. Und wie jede erfolgreiche dritte Episode eines Films muss auch diese Folge heißen. Das Imperium schlägt zurück. So heißen wir heute. Per, wir sind gleich sind wir auf Sendung, gleich geht's los. Ist unser heutiger Stargast. Da ist es niemand Geringeres als, ich sag's dir schon mal, du weißt es ja, der Undertaker. Ist der schon da?
Nee, der ist noch nicht da.
Wie, der ist noch nicht da?
Ja, du weißt ja, Amerika, Zeitverschiebung, dies, das.
Ach, verdammt. Pass auf, sollte der nicht kommen, dann tust du so, als wärst du der Undertaker, ja?
Also, okay.
So wie in der letzten Woche. Aber okay. So, dass es keiner merkt, ja?
Ja.
Okay, ist ja nur Audio, da fällt das nicht so auf.
Genau.
Bist du bereit?
Klar.
Okay, dann kann die Musik jetzt losgehen.
Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist die Shaggy Show. Let's talk about wrestling. Und jetzt begrüßt euren Gastgeber, Shaggy Schwarz. Mit wunderbaren Gästen.
Und Peter ohne Tee.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der Shaggy Show. Mein Name ist Shaggy Schwarz, hier sind wir bei Das Imperium schlägt zurück. Ich bin nicht alleine bei der Shaggy Show, ich habe wieder jemanden dabei und zwar niemand geringeren wie meinen Sidekick, den ich eigentlich alle zwei Wochen an meiner Seite habe. Niemand geringeres als der Per. Hallo Per.
Einen wunderschönen guten Tag und im Imperium steckt sogar mein Name drin, Imperium.
Daher kommt es auch. Also du hast den Gag jetzt schon erkannt, schade, den hätte ich sonst später noch gebracht. Aber da du es jetzt gemerkt hast, sehr schön. Lass uns doch mal gleich anfangen. Wir reden immer wie auch jede Woche in der Shaggy Show oder alle zwei Wochen oder vielleicht alle vier Wochen in der Shaggy Show über bestimmte Themen. Wir haben am Anfang so ein paar aktuelle Sachen, dann haben wir ein paar Rubriken. Ihr kennt das, ihr seid ja auch Fans. Erstmal vielen, vielen Dank für das tolle Feedback. Wir haben ja wirklich super viel Feedback bekommen, oder?
Ja.
Ja, wir haben richtig viel Feedback bekommen, haben wir wirklich. Also die Shaggy Show kommt gut an, die Shaggy Show aber ist zu hot für YouTube, deswegen ab sofort nicht mehr auf YouTube.
So sieht's wahrscheinlich aus. Ich habe schon wieder einen Schlaganfall gerade. Der Grund, warum Wetten, dass zurück ist, ist ja die Shaggy Show.
Ganz genau, ganz genau. Und die haben uns auch gebeten, der Thomas Gottschalk hat uns persönlich angerufen und hat gesagt, könnt ihr nicht bitte irgendwie euch nicht so präsentieren, so präsent sein, denn wir haben zwar keine Gemeinsamkeiten, außer die der Per sieht, außer dass Thomas Gottschalk auch mal eine Late-Night-Show moderiert hat, aber es ist beides eine Show und wir bräuchten ein bisschen mehr Rampenlicht. Könnt ihr mal ein bisschen weniger bei YouTube sein, weil da wollen wir auch unsere Schnipsel zeigen. War das so?
Ja, das war genau so.
Oder es könnte auch daran liegen, dass die Zahlen nicht für YouTube ausreichen und den Senderschnitt runterziehen.
Nein, das wäre Quatsch.
Genau, das dürften wir auch nicht sagen hier, sonst ist Tobi sauer. Deswegen sagen wir das nicht, aber es ist nicht Tobis Entscheidung, es ist eine gemeinsame Entscheidung.
Ja,
und es ist auch vollkommen okay.
Unsere ganzen Fans zahlen ja weiterhin ihre Rundfunkgebühren bei uns auf Patreon, von daher ist es ja auch egal.
Ganz genau. Aber genug gequatscht über Internas. Lass uns doch mal ein paar Dinge quatschen. Ich weiß nicht, ob ich dir hoffentlich kein dein aktuelles Thema, das du heute mitgebracht hast, nicht vorwegnehme. Aber wie findest du denn den Aufbau des Survivor Series? Aus dem Nichts bei Twitter die großen Matches angekündigt. Wie stehst du dazu? Hast du es mitbekommen?
Ja, ich hab's gestern mitbekommen. Also, wir nehmen ja an einem Sonntag auf und am Mittwoch kommt diese Show raus. Ne?
Ja, ganz genau. Sprechen.
Ich habe mir ordentlich einen reingekegelt mit ein paar Freunden, weil ich eine Einweihungsparty geschmissen habe und auf einmal sehe ich just auf Twitter, ja, heute Nacht auf Twitter wird das Survivor Series Team von Raw, von SmackDown, von den Männern, von den Frauen bekannt gegeben. Weil ich habe mich schon gefragt, so, warte mal, ist nicht in anderthalb Wochen Survivor Series? Und bis jetzt haben wir ja noch null Aufbau betrieben, noch nicht mal den Standardaufbau, dass die beiden Brands gegenseitig bei sich einreiten, sich verkloppen, vermöbeln. Wir hatten noch nicht mal irgendwie, glaube ich, ein Wort in irgendeiner Show über Survivor Series verloren.
Nee, das kommt nächste Woche. Da werden wahrscheinlich entweder die mit den blauen Shirts bei denen mit den roten Shirts auftauchen oder umgekehrt. Das wird bestimmt nächste Woche kommen. Aber es ist tatsächlich einfach so ein Aufbau aus dem Nichts. Man muss dazu sagen, die WWE hat ja auch nur 8 Stunden Sendezeit in der Woche, wenn man mal Main Event und sowas mitzählt. Da ist das schwierig, dann nochmal sowas aufzubauen, wenn Pay-Per-View da kurz bevorsteht. Da hat man andere, wichtigere Dinge, die man da erzählen und erklären muss. Genau, da ist es schwierig. Man hat ja auch wahrscheinlich gewartet, wenn man hier in dieses Match baut, weil man weiß ja auch vorher manchmal gar nicht, wer wen feuert. Und da haben sie lieber nochmal gewartet, bis die Entlassungswelle rum ist, um dann nochmal die Teams zusammenzustellen, oder?
Ja, schwieriges Thema. Da habe ich ja mit dem Herrn Flöter in einem Breaking News Podcast drüber gesprochen. 17 Leute wurden entlassen und darunter auch ganz viele Freunde von uns bei NXT, lieber Shaggy, ne?
Ja.
Und das ist schon ein bisschen traurig, auch so große Namen wie Keith Lee oder Nia Jax, wo ich dachte, die kann eigentlich gar nicht entlassen werden, weil ich meine, die hätte schon so viele Gründe gehabt, warum jemand die rausschmeißen könnte, weil die einfach ein Trampeltier ist, muss man ja einfach mal so leider sagen. Und deswegen dachte ich nicht, dass sie irgendwann mal entlassen wird.
Naja, aber scheinbar, und da ist ja durchgesickert, dass hier ja, so ein kleiner Impfzwang der Hintergrund ist, weil die hat sich nicht impfen lassen. Und,
ja, aber das wurde dementiert, soweit ich weiß.
Ja, natürlich wurde es dementiert, aber ich kann mir schon vorstellen, es macht es ja auch schwieriger. Ich meine, ich sehe das als Künstler, ich kenne etliche Künstler, die quasi aktuell auch nicht auf Tour gehen können, weil die einfach nicht geimpft sind. So, das
ja, ist schon gut, Vince McMahon ist wahrscheinlich selber nicht geimpft.
Ja, ach, das glaube ich schon. Ich glaube schon, weil der ist ja auch einigermaßen vernünftig. Und all ihre Hörer, hier unsere Hörer, die nicht geimpft sind, tja, solltet euch impfen lassen, Jungs.
Und Podcast Mädels. Ab nächste Woche 2G.
Das auf jeden Fall. Nächste Shaggy Show ist in 2G. Wir kontrollieren nicht, wir setzen auf euer Vertrauen. Ja, Entlassung hast du angesprochen, das ist ein Thema, da sind echt einige gegangen worden, auch einige überraschende Namen. Das wäre auch ein anderer Punkt gewesen, den hast du wahrscheinlich aber auch nicht als aktuelles Thema, sonst hättest du den jetzt nicht angerissen. Aber
nee, ich habe das Classic-Thema diese Woche, deswegen.
Ach stimmt, deswegen hast du auch die aktuelle, dann sag es doch. Aber bei dir ist ja schon Klassik etwas, was 2 Jahre zurückliegt, also von daher hätte es ja trotzdem sein können. Die Entlassung, da haben wir jetzt auch schon drüber gequatscht, aber nochmal ganz kurz zu den Teams. Also ich finde die Teams dann doch schon seltsam zusammengestellt. Das Raw-Team sind natürlich wieder 5 Leute, die vor dem Draft alle noch bei SmackDown waren, darfst du nicht vergessen.
Ja, die stehen alle ein für ihre Brand, die leben das T-Shirt, was die tragen.
Ja, und aber auch beim SmackDown-Team sind ja auch etliche Namen. Es sind 2 Namen dabei, die vorher schon bei SmackDown waren. 3 Raw-Namen. Der König ist dabei, der Happy-Typ, der Querdenker. Ich würde jetzt Sami Zayn nicht als Querdenker bezeichnen, du weißt schon, was ich meine. Der alte Jeff Hardy, Drew McIntyre. Auf der anderen Seite ist Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens und die Mysterios. Also das ist ein spannendes Team. Aber lass uns mal kurz auf die Frauen schauen, weil die Frauenteams sind auch seltsam zusammengestellt, wie ich finde. Bianca Belair. Rhea Ripley, Teil der Tag-Team-Titel, Heilterinnen, Liv Morgan, eine Carmella, eine Queen Selina, also hier auch eine Königin mit an Bord, jemand mit einer Krone. Aber die Gegnerinnen, die sind auch witzig. Shotzi natürlich, da freue ich mich sehr. Natalia, Shayna Baszler, der Boss, Sasha Banks und Aliyah ist mit an Bord.
Das freut dich doch besonders.
Ja, das finde ich überraschend. Also hier, die ist eine hübsche, aber was macht die hier? Plötzlich, die hat ja noch nicht mal ein Match gehabt, oder?
Ja, die hat aber bei SmackDown hatte die ein paar Backstage-Segmente. Jeff Hardy wollte ihr SmackDown zeigen, Sami Zayn wollte ihr SmackDown zeigen. Und das ist natürlich gerechtfertigt, dass sie jetzt ein Match hat. Aber die ganz wichtige Frage, Shaggy, ist doch, can they coexist?
Wer?
Alle. Das ist doch die Frage, die WWE immer stellt.
Das werden wir sehen, das ist mir egal. Auf jeden Fall werden sie die gleichen Shirts tragen, da freue ich mich.
Ich meine, guck mal, wir haben Rey Mysterio und Dominik mit Seth Rollins in einem Team und die haben sich gegenseitig ein Auge rausgestochen.
Ja, das war mal, aber
ist ja vergessen, ist ja egal. Der
Brand-Zusammenhalt ist größer.
Der ist größer als jedes Auge.
Ja, das müssen wir nicht jedes Jahr thematisieren, das wird nächstes Jahr ganz genauso sein. Nächster Punkt, lass uns nicht zu viel verquatschen über die einzelnen Sachen. Also am Tag, wenn dieser Podcast herauskommt, wird es ein tolles Match geben bei Dynamite, auf das ich mich sehr freue. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist es bei Dynamite, nicht bei Rampage, ja, ist es bei Dynamite. Bryan Danielson gegen Rocky Romero. Rocky Romero, ja auch ein Typ, der ein guter Wrestler, der seit Jahren aber auch in Japan vor allem aktiv ist und da auch meines Wissens lebt. Und das, finde ich, ist schon ein geiles Match. Der hatte ja schon mal einen kurzen Auftritt gehabt hier vor kurzem, mal bei Dynamite, oder zumindest bei AEW. Ich glaube, es war eine Dark-Folge, wo man ihn mal kurz gesehen hat. Aber jetzt wird es das Match gegen Daniel Bryan geben. Da freue ich mich richtig drauf. Du kennst den nicht so, aber das ist auf jeden Fall eine geile Ansetzung, kann ich dir schon mal so sagen.
Ja, interessant. Also ich kenne ihn natürlich vom Namen her, aber habe jetzt wrestlerisch eigentlich nie wirklich verfolgt. Hör das ja jetzt zum ersten Mal, dass du das hier gerade erzählst, weil ich die Ankündigung gar nicht mitbekommen habe. Hört sich aber so an, wie du es erzählst, dass es ein ziemlich geiles Match werden wird.
Ich kann ja mal foreshadowen und sagen, was ich vermute. Also es ist ja auch so, Rockumero ist ja auch in Japan gibt es ja diese ganzen Stables, wie auch bei AEW. Und er ist ja in einem Stable mit dem besten Wrestler der Welt und dieser beste Wrestler der Welt. Kazuchika Okada ist meines Wissens jetzt auch zeitnah in Amerika auf Tour für ein paar Wochen, wie es Suzuki vor kurzem gemacht hat. Und ich glaube, ein Match Daniel Bryan gegen Kazuchika Okada, das ist für mich unter allen Wrestlern, die es aktuell gibt, das größte Traummatch überhaupt. Also das Match will ich sehen.
Kann von mir aus 3 Stunden gehen.
Wer das Publikum nicht so gerne sehen möchte aktuell, ist Cody. Wie findest du eigentlich die Geschichte um Cody? Cody Rhodes.
Ja, ist interessant, ne? So dieses Heel-Face-Gedöns, wo man nicht. Also er will ja irgendwie Face bleiben, aber die Zuschauer hassen ihn halt. Und ist dann irgendwie lustig zu sehen, wenn dann jemand wie ein Andrade, der eigentlich der Muster-Heel ist, dann bejubelt wird in einem Match, genau wie so ein Aleister Black. Das ist eine ganz interessante Dynamik, die Cody-Matches aktuell haben. Bin mal gespannt. Ist auf jeden Fall interessant, was da passiert. Und mich erinnert es natürlich auch so ein bisschen an Roman Reigns damals, der ja nie Heel turnen wollte.
Oder an Cena vielleicht.
Oder an Cena sogar. Ja gut, aber hat ein Cody bei AEW den gleichen Stellenwert wie Cena, ist hier die Frage.
Ich glaube, wahrscheinlich schon, fast so in der Art, aufgrund auch seiner Position. Aber ganz klar, der Unterschied ist schon, dass man hier langfristig bookt und, glaube ich, langfristig auf jeden Fall hier an dem Heel-Turn arbeitet. Ein Heel-Turn auf einer ganz anderen Art und Weise, aber ich finde es gut.
Du meinst, es würde einen richtig großen Knall auch geben?
Das wird auf jeden Fall einen Knall geben und dann ist er Heel, definitiv. Das wird passieren. Ich finde, du hast Aleister Black angesprochen, der ist ja auch nicht wirklich Heel, der ist ja irgendwo auch so dazwischen und der kommt ja beim Plugin richtig gut
an. Der ist dunkel einfach.
Und Andrade ist ein Wrestler, der mittlerweile auch inzwischen bei AEW angekommen ist. Also ich finde, der gerade so seine Leistung in den letzten Wochen auch am Mike ist ja jetzt nicht super, aber ich finde, der überzeugt schon. Und ich finde, da hat man auch lange gebraucht, aber der ist jetzt mittlerweile angekommen und mir gefällt ja bei AEW.
Andrade. Der ist nicht super, Mike, der ist beschissener Mike.
Nein.
Der kann kein Englisch.
Ja, aber seine Art und Weise ist schon witzig.
Also ich finde schon Little Beach.
Besser als wenn Jim Ross seinen Namen ausspricht. Andrailo. Auf jeden Fall. Über Jim Ross wollen wir uns auch nicht lustig machen. Lass uns nochmal zum Report kommen. Report der Woche. Wie jede Woche, alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen reden wir über die aktuelle Episode. Und du hast es wahrscheinlich diesmal gesehen, weil du wusstest, dass wir drüber reden. Main Event. Wie hat dir Main Event in dieser Woche gefallen?
Die beiden was? Matches. Kannst du mir bitte erzählen, was da passiert ist?
Okay, auf der einen Seite natürlich die Dame, die man endlich mal pushen sollte, weil man es immer mal versucht, aber nie langfristig getan hat, Liv Morgan.
Schon wieder,
okay. Gegen eine Wrestlerin, die vor kurzem noch omnipräsent war, die eigentlich in jeder Show aufgetreten ist. Aber jetzt tatsächlich, außer dass sie bei einigen Shows nur mal in die Kamera gucken darf, jetzt beim Main Event wieder angekommen ist, da wo sie eigentlich auch hingehört, Tamina. Liv Morgan gegen Tamina, das Match gab es auf der einen Seite.
Okay. Wie lange geht es so ein Main-Event? 1 Stunde?
Ja, das geht 1 Stunde. Also mit Werbung und so. Das hast
ja, du mit Rückblick. Die machen nur meistens immer
so sehr, sehr viel Rückblick. Ne? Also wenn du die Matches anschaust, bist du in 20 Minuten durch. Das andere Match, was auf der Card war, übrigens Teil des Hurt-Business. Rate mal, wer?
Shelton Benjamin.
Fast. Es war Cedric Alexander. Es war nicht Bobby Lashley. Den Tipp hätte ich dir gegeben. Gegen auch jemanden, den Vince McMahon gesehen hat und gedacht hat, wow, das ist ein Sympath. Den liebt das Publikum. Den pushe ich. Ganz, ganz lange, dem gebe ich echt eine große Match-Siegesserie. Und dann ein paar Wochen später, ach, wer war das nochmal? Keine Ahnung. Jackson Ryker. Der ist jetzt auch beim Main Event angekommen gegen Cedric Alexander. Und hat natürlich, wer hat gewonnen?
Shelton Benjamin.
Nein, der hat gar nicht gekämpft. Cedric Alexander hat natürlich das Match für sich entschieden. Cedric Alexander hat das Match für sich entschieden. Also Jackson Ryker beim Main Event als Jobber eingesetzt. So schnell kann es gehen. So. Das war's für den Main Event Report. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Und das nächste Thema lautet das aktuelle Thema der Episode. Mein aktuelles Thema der Woche, was ich mitgebracht habe, ist die Geschichte, und du hast es wahrscheinlich mitbekommen, um Jon Moxley. Der war ja groß aufgebaut gewesen, jetzt auch für dieses Turnierfinale war er ja wahrscheinlich gesetzt, ist jetzt ersetzt worden durch Miro, weil man in der Öffentlichkeit bekannt gegeben hat, dass er Alkoholprobleme hat. Ich meine, ich würde mal fast behaupten, die hat man ihm vorher auch schon angesehen. Aber so in der Öffentlichkeit direkt aus so einer Geschichte rauszunehmen, das ist schon eine mutige Sache. Das hätte man früher nicht gemacht. Früher hätte man gesagt, okay, lass uns diese Geschichte noch zu Ende bringen. Und dann hätte man ihn mit einem Verletzungsengel aus den Schoß geschrieben. Aber man macht das auf diese Art und Weise. Und davor Hut ab vor Jon Moxley, Hut ab vor AEW, dass die so an die Öffentlichkeit gehen mit so einem wichtigen Thema. Denn das ist ein Thema, was viele auch anspricht, was viele auch tatsächlich mal so vor die Nase gesetzt bekommen müssen. Weil die Probleme gibt es, gerade auch im Sport, im Wrestling, gibt es solche Probleme immer häufiger. Und ich finde es gut, dass man das auf diese Art und Weise jetzt versucht zu lösen. Wie stehst du dazu?
Ich finde es sehr, sehr, sehr vorbildlich, wie AEW da offen mit umgeht. Und auch Jon Moxley, das ist einfach auch wichtig auch anzusprechen. Ich meine, wir haben ja schon so Beispiele gesehen, jetzt zum Beispiel bei WWE, sei es ein Jeff Hardy oder ein Uso-Bruder, die dadurch geglänzt haben mit einigen Alkoholexzessen, wo wir auch denken können, okay, die haben vielleicht ein Alkoholproblem. Aber das wird ja straight ignoriert von WWE. Da ist anscheinend jeder für sich selber verantwortlich. Und das stärkt auch nochmal dieses Bild, was AEW vermittelt, dass es einfach eine große Familie ist und jeder für den anderen einsteht. Und ja, Moxley hätte man das auch ansehen können, jetzt wo er es gesagt hat, so, dass er mal ganz gerne einen Whisky abends nach dem Catchen trinkt. Aber umso besser ist es, dass er jetzt sich da Hilfe sucht. Und ich bin mal gespannt, wie lange er da ausfällt.
Ja, schauen wir mal. Gerade jetzt ist er vor gar nicht allzu langer Zeit Vater geworden. Aber ich glaube, es ist der richtige Moment, jetzt einfach da mal die Reißleine zu ziehen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Leute, es tut mir leid. Ich bin ein Wrestler, aber ich bin auch ein echter Mensch dahinter. Und der echte Mensch dahinter hat Probleme und die will er versuchen zu lösen. Das finde ich einen spannenden, guten und tollen und mutigen Weg.
Also ich weiß noch nicht, wie dein Inside-Wissen da ist, aber ich habe das Gefühl, also beim Wrestling wird ja wahrscheinlich relativ viel gepumpt. Weil wenn du auf Tour bist, ist es ja eigentlich wie eine niemals endende Klassenfahrt, wenn du mit den ganzen Leuten unterwegs bist, oder?
Ja, es kommt drauf an. Es ist unterschiedlich. Früher war das insgesamt natürlich noch krasser. Also ich meine, man sieht ja, wie viele Leute aus den 90ern nicht lange überlebt haben. Die haben wirklich Exzesse teilweise gehabt. Das ist heute ein bisschen vorbildlich, aber natürlich gibt es das auch noch. Also na klar, das ist, glaube ich, überall so, wo du im Rampenlicht auch so ein bisschen stehst. Dann bist du raus und willst auch ein bisschen feiern. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber es ist tatsächlich meines Wissens seltener geworden.
Okay.
So, aber was anderes, eine andere Rubrik, die ich wieder mitgebracht habe, auch, also beziehungsweise jeder von uns, denn wir reden über Wrestler in der Woche. Und fangen wir mal mit dir an. Wer ist denn deiner Meinung nach dein Wrestler der Woche? Es muss jetzt keiner sein, der in der Woche total von sich reden hat machen lassen, sondern irgendjemand, den, wo du sagst, über den möchte ich gern reden. Der hat mich überzeugt.
Ich breche die Regel und benenne ein Wrestler-Trio der Woche, weil ich mich nicht für einen entscheiden konnte und ich fand
New Day.
Ja, genau. Weil ich fand, dieses Trio hat diese Woche sehr, sehr viel Gutes gemacht bei WWE Raw, und zwar Seth Rollins, Kevin Owens und Big E. Die haben dafür gesorgt, dass Raw diese Woche endlich mal wieder nach sehr, sehr langer Zeit interessant war. Man hat denen angemerkt, dass die Spaß an ihrer Fehde hatten, und ich fand diese Dynamik von deren Charakteren auch sehr, sehr schön. Also Big E wirkt bis jetzt als Champion nicht langweilig. Ich hätte gedacht, okay, das könnte schwierig werden, ihn einen Star aufzubauen, aber der Mann macht das gut, der ist super am Mikrofon, catchen kann er auch. Und diese alte Dynamik, die er mit Owens da auch in sein Match mit reingebracht hatte, damals als Owens sich ja The New Day für eine Nacht angeschlossen hatte und dann gegen sie geturnt ist direkt, das hat man auch so ein bisschen aufgegriffen auf einer Meta-Ebene. Und auch Seth Rollins mit seinem Charakter, den ich gerade echt gerne mag, muss ich sagen, auch seine Anzüge à la Bonheur, richtig schön. Und das ist mein Wrestler-Trio der Woche. Was sagst du zu den dreien, Shaggy?
Ich muss kurz überlegen, ob du in einer Parallelwelt bist. Ob du mich gerade ein bisschen verarschen willst. Aber ich glaube, du meinst es ernst, tatsächlich. Also ja? Ich muss dir da in nahezu allem widersprechen, was du gesagt hast. Okay. Außer, dass Seth Rollins Anzüge vielleicht ganz cool sind. Also mich holt das überhaupt nicht ab. Ganz im Gegenteil. Ich finde gerade Kevin Owens auf der einen Seite, dem merkt man schon an, dass der mit dem Gedanken schon weit ganz woanders ist. Dass der merkt hier, in meinen letzten Wochen hier bei der WWE, die ziehe ich einfach nochmal durch.
Ich glaube, der spielt damit.
Na, aber die WWE gibt ihm auch dann, stellt auch seinen Charakter so dar, wie wir es noch nie vorher gemacht haben. Also, dass er sich bei Big E entschuldigt und all so Sachen. Und Big E ist einer der schlechtesten World Champions aller Zeiten. Der kommt überhaupt nicht, also er ist kein World Champion-Material, absolut nicht. Ich bin großer Big E-Fan und habe ihm das so gegönnt. Aber seit er auch World Champion ist, da klickt es einfach nicht.
Hast du dir das überhaupt angeschaut, Shaggy?
Ja, der muss einfach an seinem Charakter, muss einfach was passieren. Immer noch der alte Big E, der dann die Ring-Apron runterrollt und sich freut und sowas. Da muss ein anderer Big E her, wenn er wirklich überzeugen will. Der wird bald sein World-Title verlieren und dann ist er weg aus dem Geschehen, wenn man nicht an seinem Charakter arbeitet. Und dann wird er auch nie wieder nach oben gepusht. Ich finde es schade, weil es ein toller Wrestler, ein toller charismatischer Typ. Ich schätze ihn sehr und sehe sehr, sehr viel in dem. Aber so wie er dargestellt wird als World Champion, ist es eine Katastrophe. Eine Katastrophe.
Du hast doch keine Ahnung.
Ganz ernsthaft, ich finde ihn wirklich, wirklich eine Katastrophe, wie man ihn darstellt. Und Seth Rollins, der geht mir seit Monaten einfach nur noch auf die Nerven. Also ich verstehe auch gar nicht, wie man hier quasi auch ihn, klar, ist der logische Nummer 1 Herausforderer im Moment, Aber eine Fehde mit Big E klickt bei mir überhaupt nicht. Also da
mach mich doch nicht so fertig hier.
Es tut mir leid, das ist halt wirklich so. Das ist, für mich ist diese Geschichte, gut, reiht sich in die Qualität von Raw aktuell ein. Aber ansonsten, ich finde es wirklich, Big E als Champion finde ich wirklich schlimm. Und es tut mir echt leid für ihn, weil ich mag ihn sehr. Also ich glaube, da muss man noch eine ganze Menge machen. Aber das ist doch das Gute. Wrestling ist ja, wir sind unterschiedlicher Meinung, ist überhaupt nicht schlimm. Das heißt ja nicht, dass ich recht habe oder du unrecht, sondern das heißt mir, dass wir einfach verschiedene Meinungen sind bei sowas. Und das ist ja auch gerade gut. Ich meine, es gibt
naja, ja Leute, Entertainment ist ja subjektiv.
Eben. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass du das so siehst. Und das ist auch.
Also es ist jetzt auch nicht, dass ich hier stehe und sage, hör mal, das ist jetzt das Beste, was ich im letzten Jahrzehnt Wrestling gesehen habe. Ne? Und das catcht mich total, dass ich jeden Tag den Fernseher anschalte und mir die Wiederholung davon angucke. Nein, aber das ist mal wieder, war für mich auf jeden Fall so ein Lichtblick mal wieder bei Raw, weil Raw die letzten Wochen Katastrophe auch war.
Ja, aber ich finde, das ist auch eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir gefällt das gar nicht und ich.
Wie findest du es, dass Roman Reigns ganz offen anspricht, dass Raw scheiße ist?
Recht hat er. So.
Aber
SmackDown ist auch nicht immer, weil SmackDown ist ja auch nicht viel besser. Also es war mal viel besser, aber im Moment finde ich auch da ja, muss auch wieder ein bisschen was passieren. Ja, ich weiß es nicht. Aber wenn du sagst, du magst die Geschichte, dann musst du auch nicht fragen, warum macht die WWE sowas? Dich kriegt es ja vollkommen in Ordnung, aber mich kriegt halt Big E als Champion gar nicht, überhaupt nicht.
Sag mal, wo ist eigentlich das Publikum hier? Könnt ihr mal nicht mal ein bisschen hier Stimmung machen?
Wir haben noch gar keine Einspieler gemacht, gell? Warte mal.
So. Ich mache ja auch extra meinen Bademantel auf. Hier. Ja, das gefällt euch, ne? Natürlich gefällt euch das. Ja.
Also mit Einspieler meine ich natürlich Live-Publikum. Wir nennen die aber nur Einspieler. Ihr seid das beste Publikum der Welt, würde ich sagen, oder? Sind die bisher?
Des Universums. Unser eigenes Universum seid ihr.
Aber ihr seid auch gleichzeitig, glaube ich, das dümmste Publikum der Welt, weil ich habe euch ja gerade eigentlich gerade Kompliment gemacht, oder? Ganz genau.
Da hat ein einziger überlegt zu lachen gerade im
Publikum. Der hat es auch verstanden als einziger. Aber lass uns zurückkommen zum nächsten.
Da bestimmt der Tobi im Publikum.
Zum nächsten Wrestler, den ich mitgebracht habe, Wrestler der Woche für mich. Ich wollte schon länger über ihn reden. Ist ein bisschen schwierig mit dir, weil du kennst ihn wahrscheinlich gar nicht mal so. Aber ich möchte ihn gerne mal kurz hervorheben. Ich spreche von Josh Alexander. Es ist jemand, der ganz kurzzeitig ja jetzt Impact World Champion war, Christian Cage den Impact-Titel weggenommen und hat ihn dann wieder verloren an Moose, der seine Title-Chance eingecashed hat. Und ich muss sagen, ich bin ja nie der große Josh Alexander-Fan gewesen. Ich mochte das Team damals mit Ethan Page, die fand ich total gut zusammen. Und da hat man ganz klar, war ich ganz klar der Meinung, Josh ist der Marty Jannetty des Teams, wenn du weißt, was ich damit sagen möchte. Und Ethan Page ist ein upcoming Superstar. Ethan Page hat schwer getan bei AEW. Ist jetzt auf einem guten Weg, aber ist bei weitem nicht da angekommen, wo ich ihn eigentlich eingeschätzt hätte, während Josh Alexander eigentlich es geschafft hat, innerhalb von kurzer Zeit, der hat sehr an sich gearbeitet, körperlich, aber auch im Ring und auch vom Charisma, ist, glaube ich, wahrscheinlich das aktuelle Gesicht von Impact geworden. Das ist jemand, der Impact tragen kann. Und gerade auch die Geschichte, dass Moose ihm jetzt den Titel abgenommen hat, festigt nochmal seinen Status als das Top-Face der Liga, während Moose der Top-Heel der Liga ist. Finde ich, da hat man vieles richtig gemacht. Verfolgst du Impact?
Shaggy, wir haben hier ein Mainstream-Publikum im Studio sitzen. Was ist Impact?
Der Impact ist schon, also ich verfolge Impact auch nur also ich kann es auch nicht jede Woche schauen oder sowas, da habe ich einfach nicht die Zeit. Aber gerade dieser Josh Alexander, ich finde, der hat sich wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Also
sind die eigentlich in ihrem Kabuff noch, weil die keine weiteren Tickets verkaufen?
Nee, das läuft auf jeden Fall immer noch. Also ich finde, Impact lohnt sich auch da mal reinzuschauen. Aber das reicht auch genug über den tollen Wrestler, über ein Produkt, wo ihr mal reinschauen könntet. Wir kommen jetzt zu drei Fragen.
Ich nehme mich zu.
In Per. Per, erste Frage an dich.
Ja.
Welche Podcast verfolgst du noch?
Den Spotify-Podcast.
Sonst keine? Sehr doch. Ehrliche Antworten.
Ich höre Gemischtes Hack noch.
Ja?
Ja, das hat sich jetzt auch bei mir so ein bisschen eingegroovt. Jeden Mittwoch den Hack-Mittwoch, keine Ahnung, wie das nennt auf jeden Fall. Ich habe ja meine Bachelorarbeit auch über Podcasts geschrieben und da auch dann Gemischtes Hack analysiert, zusammen mit dem hier Fest und Flauschig, aber keine Ahnung, ich bin nicht der größte Jan Böhmermann-Fan, deswegen, Gemischtes Hack hat sich bei mir als Podcast eingerufen. Ich überlege gerade noch vielleicht was anderes. Nee, so was anderes, so regelmäßig mein Wochenrhythmus ist nicht drin. Nee.
Ja, super.
Wie findest du Gemischtes Hack?
Ja, ich bin jetzt nicht der größte Felix Lobrecht-Fan. Mhm. aber das liegt doch daran, dass ich den das persönlich kennengelernt habe.
Oh, okay.
Nein, ist ein ganz netter, ist ein ganz, ganz am Boden gebliebener Typ eigentlich auch so. Also ich, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, es
ist eher so meine Generation, weißt du?
Ja, aber ich kenne seine Agentin ganz gut. Die ist
eine
auf jeden Fall. Der,
hast
der
du sie schon nackt gesehen?
Nein. Der, also ich freue mich auf jeden Fall für sie, dass er, weil sie ja wirklich irgendwie eine sehr, sehr gute Agentin ist, tolle Agentur und sich sehr um ihre Künstler kümmert und da endlich jemanden hat, der wirklich auch nach groß nach außen gegangen ist, ein großer Star geworden ist, und das freut mich auf jeden Fall für sie.
Ja, cool.
Und wie heißt der, Tommy Schmidt? Heißt der Tommy?
Ja, genau, Tommy Schmidt, ja.
Den finde ich super, den finde ich auch richtig gut. Also,
der ist echt nett, ja.
Ja, der macht sich ja auch gerade aktuell, also da, der auch im Solo-Bereich quasi. Das funktioniert auch.
Der war doch auch hier bei Last One Laughing, ja, bei der neuen Serie.
Aber wir reden nicht, ich kriege nicht die Fragen, du kriegst die Fragen gestellt. Nächste Frage an dich. Was für Musik hörst du?
Ich bin im Hip-Hop-Jargon Genre zu Hause.
Also ich höre Lieblings-Acts?
Also ich höre sehr, sehr viel Deutsch-Rap. Ja, auch relativ viel Assi-Mucke ist dabei, was man so gar nicht von mir erwarten würde, weil ich ein sehr, sehr gebildet
bin. Doch, weil du auch ein Assi bist. Aber sag mal, welche Künstler?
Also ich bin gestartet mit Bushido, ganz am Anfang. Damit bin ich ins Rap-Business gestartet. Mittlerweile aber querbeet. Also vom Mainstream, Kollega, Farid Bang zum Beispiel, aber auch ganz viele Underground-Künstler, die man nicht so kennt. Ein Mizep zum Beispiel, der Fünf-Sterne-Chris würde mich jetzt verstehen. Ein Mizep, Jay Jiggy, also es sind so Künstler, die man nicht kennt, die aber richtig gute Untergrundmucke machen.
Mit Autotune?
Nee, die zum Beispiel nicht. Also
okay, sehr gut.
Doch auch ein bisschen, aber nicht diese Shisha-Bar-Mucke, ne, die du da diese in den Playlisten hast. Aber die, ja gut, ein paar, manchmal höre ich auch ein paar Shisha-Bar-Songs, aber oder so ein Apache mal ab und zu. Nee,
Apache 0815.
Apache 0815, genau. Und sonst feiere ich Rock eigentlich auch noch ganz gerne.
Ja, den Wrestler The Rock oder die Musikrichtung?
Die Musik Rock, da bin ich dann.
Da bestimmte Bands?
Ja, meine absolute Lieblingsband natürlich Linkin Park. Aber das ist
eine Casting-Band, gell?
Aber die gibt's ja nicht mehr quasi.
Die gibt's nicht mehr. Aber tatsächlich wirklich so auch zusammengecastet. Das ist kein Witz.
Ja, ich weiß, ja.
Aber ein anderes Thema. Okay, dein erster Lieblingswrestler, wer war das?
Ja, der Undertaker.
Ja?
Ja.
Ja, das ist ja cool, dass wir den heute in der Show
ja,
haben.
Ja, richtig froh.
Da bist du wahrscheinlich ziemlich aufgeregt, dass der heute in die Show kommt.
Ja, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper.
Ja, und zu dem kommen wir auch gleich, doch vorher noch das Klassikthema der Woche.
Ja, das passt auch zu meinem lieben Freund, dem Undertaker. Das ist nämlich ungefähr 10 Jahre her. Oder es hat sich eigentlich in 2 Jahren abgespielt. Denn ich möchte mit dir über mein absolutes Lieblingsmatch sprechen. Und das ist einfach Undertaker gegen Shawn Michaels, sowohl WrestleMania 25 als auch 26.
Ich fand, dann sind es ja 2 Matches, wenn ich mal als
ja, ich sehe das alles halt als 1 an irgendwie, weil es für mich zusammengehört. Und für mich eine der intensivsten Fäden, die ich gesehen habe. Klar, war auch direkt zum Beginn meiner Wrestling-Zeit, die beiden Matches. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, einfach wie die Dynamik zwischen den Charakteren waren. Der Undertaker war sportlich da auf seinem Höhepunkt. Der hatte einen super durchtrainierten Körper, muss man einfach mal sagen. Und Shawn Michaels war auch auf seinem Höhepunkt. Hat dann ja, in Anführungsstrichen, seine Karriere beendet. Und diese ganze Fehde war phänomenal, hat mich einfach auch emotional mit reingepackt. Und auch diese Promo-Videos zum Beispiel, also das Promo-Package vor dem Match, ist für mich eines der besten Promo-Videos, das es überhaupt gibt, vor allem mit der Musik, die dabei ist, Running Up That Hill. Richtig geiler Song. Aber dass diese Fehde am Ende in Saudi-Arabien geendet ist, da sprechen wir lieber nicht drüber.
Ja gut, das zählt ja auch nicht dazu. Aber insgesamt für die beiden Matches zumindest, toller Aufbau, 2 verschiedene Aufbauten, sagt man das so? Aufgebaut.
Musst du den Alex Petranowski fragen, der wüsste das.
Der wüsste das auch nicht, hat auch was zu oft was gegen den Kopf bekommen. Auf jeden Fall waren das wirklich 2 ganz wunderbare Matches. Der Undertaker, jahrelang ja eher so jemand, da können wir gleich drüber auch mit ihm drüber sprechen, der eher ganz langsam Stil gefahren ist. Also ich meine, seine alten Matches waren auch nicht schlechter als seine letzten Matches, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Aber die waren ja so gewollt. Und dann irgendwann hat er aber den tollen Wrestler gezeigt. Und gerade die beiden Matches gegen Shawn Michaels, zwei der besten Matches aller Zeiten, bei WrestleMania auf jeden Fall. Und sicherlich auch zwei der besten Matches in der WWE-Geschichte.
Auf wie er über das dritte Seil springt. Das ist unglaublich, was dieser Mann da für eine Physis hatte.
Ja, ganz, ganz toll. Und die beiden haben auch super gut harmoniert miteinander. Also die haben wirklich herausragende Matches gezeigt.
Obwohl die, glaube ich, gar nicht so die besten Freunde waren, hat man in der Undertaker-Doku mal gesehen, ne?
Ja, zumindest früher mal. Und Shawn Michaels war ja lange Zeit auch kein einfacher Geselle, hat sich dann aber auch, gerade auch, als er dann auch zu Gott gefunden hat, glaube ich, dann nochmal eines Besseren belehrt und hat dann auch nochmal gezeigt, dass er eigentlich auch bereut, wie er früher mal war. So, das, da war ja jemand, der dann sehr um sich gedreht hat, der um sich gesorgt und seine Mann und alle anderen waren ihm egal. Und ihm war es immer wichtig, selber gut dazustehen. Das hat er, dafür hat er sich ja auch entschuldigt. Das kann man ihm annehmen. Aber ich muss sagen, du hast es gerade angesprochen, das Saudi-Arabien-Match hat ein kleines bisschen was kaputt gemacht, weil Shawn Michaels zurückgekehrt ist nach dieser Geschichte, oder?
Wobei der noch der Beste von allen im Match war.
Das schon, aber trotz allem hätte er das nicht machen.
Der ist auch da so böse auf den Kopf gefallen, ey.
Naja, aber ein schönes Klassikthema auf jeden Fall. Aber du trittst jetzt zurück, setz dich weg, denn jetzt kommt hier jemand zu uns. Jetzt kommt jemand zu uns, den wirklich eigentlich jeder, der Wrestling kennt, Wrestling mag. Und den muss er auf jeden Fall schon mal gehört haben. Heute bei uns in der Show, hier ist niemand Geringeres als der Undertaker. Hallo Mr. Undertaker, den Sit-Down. Oder ich würde sagen, wir führen auch dieses Interview auf Deutsch, damit unsere Hörer auch alle das verstehen können. Hallo Undertaker.
Hallo Shaggy, auch ich habe deutsche Verwandte. Und deswegen können wir gerne dieses Gespräch in der deutschen Sprache führen.
Ja, ich muss sagen, schön für mich, dich endlich mal hier persönlich kennenzulernen. Ich habe dir ja mal vor vielen, vielen Jahren die Hand geschüttelt. Kannst du dich daran erinnern?
Natürlich.
Das stimmt halt wirklich. Wie ist es für dich, mich jetzt mal wieder zu treffen nach all der Zeit? Ich habe mich auch gut entwickelt.
Du hast keine Haare mehr.
Na, die wachsen gerade wieder, tatsächlich. Aber die wachsen grau nach. Das ist ein bisschen irritierend, aber graue Haare, da kennst du dich ja auch aus. Also ein anderes Thema. Lass uns mal ganz bei deiner Karriere ganz vorne anfangen. Du hast ja mal
Gerne.
Ja, also bevor du Wrestler geworden bist, eine illustre Karriere gehabt. Basketball, Türsteher, Geldeintreiber. Wie bist du dann zum Wrestling gekommen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, lieber Shaggy. Ich glaube, das hatte einfach auch etwas mit meiner Physis zu tun und mit meiner Erscheinung. Ich meine, Basketball, klar, hat sich angeboten aufgrund meiner Größe. Und ich habe halt eigentlich schon immer ganz gerne Leute vermöbelt. Von daher fand ich Wrestling immer sehr interessant.
Ja, du bist ja dann fürs Wrestling entdeckt worden, hast eine erfolgreiche Zeit bei World Class Championship Wrestling, der Liga der Van Erics gehabt, gerade im Texas-Bereich. Und bei der USWA auch Matches mit Jerry Lawler und so weiter. Da hat man schon gesehen, dass aus dir auf jeden Fall ein größerer Name werden kann. Dann gab es den Vertrag bei der WCW. Wie war das, die Zeit?
Sehr schön.
Du hast ja erstmal unter anderem Sid, den wir auch noch alle kennen, bei den Skyscrapers ersetzt. Und dann gab es aber einen kurzen Solo-Run, wo man auch gesagt hat, okay, aus dem könnte mehr werden mit deinem Manager. Und den haben wir auch schon ein paar Mal hier angesprochen. Den hatte unser letzter Gast, Steve Austin, ja auch schon mal als Manager. Paulie Dangerously, der Paul Heyman, war Anfangszeit kurz dein Manager. Kannst du dich an die Zeit mit ihm noch erinnern?
Paul Heyman ist ein großartiger Typ und das Wrestling hat ihm sehr, 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 sehr viel zu verdanken. Der Mann ist ein super Sprachrohr gewesen, bis dann irgendwann halt Paul Bearer auch an meine Seite gekommen ist.
Ja, erstmal warst du ja noch, das war ja viel später, weil du warst ja erstmal als Mean Mark Callis bei der WCW und bist dann, und da kommen wir jetzt dazu, zur WWF gegangen. Da gab es eine Ankündigung bei der Survivor Series 1990. Teddy Biasi hatte einen Überraschungsteilnehmer in seinem Team und das war dann der frühere Mean Mark Callis, das warst du also, der nie über seinen Status bei der WCW in der Midcard rausgekommen ist, aber dort bei der WWF wurdest du gleich groß eingesetzt als mit deinem neuen Gimmick. Übrigens wurdest du damals angekündigt als Kane, The Undertaker. Das Kane hat man dann fallen lassen und auch relativ schnell rausgeschnitten aus den Wiederholungen. Dann war es nur noch der Undertaker mit deinem erstmals mit dem Manager Brother Love. Also Paul Bearer kam ja erst ein bisschen später dazu. Wie war die Zeit, die Anfangszeit mit diesem neuen Gimmick, wo du ja wirklich eher eine Art Zombie warst als was anderes?
Warum hast du mich gerade unterbrochen?
Weil ich noch mit der Frage noch nicht fertig war. Ich bin hier der Moderator.
Okay. Ja, ich fand dieses Gimmick sehr interessant. Auch mein Lebensstil hatte sich schon nach Horrorgeschichten ein bisschen gerichtet. Ich war sehr großer Horrorfilm-Fan und habe auch sehr viele Zombie-Filme in meiner Vergangenheit geschaut. Es war sehr statisch, das Gimmick am Anfang, aber ich fand es eigentlich sehr cool, weil es sehr frisch wirkte und es ist ja auch sehr gut angekommen.
Ja, total. Und nach einem Jahr hast du schon deinen ersten World-Title geholt. Das hat jemand in deinem Alter zu dem Zeitpunkt eigentlich fast noch nie geschafft bei der WWF, so erfolgreich zu sein in seinem ersten Jahr. Wie war der erste Titelgewinn für dich, als du davon gehört hast?
Sehr emotional.
Ja. Damals noch mit Hilfe von Ric Flair natürlich. Die Fans erinnern sich. Der erste von 7 World-Title, wenn meine Unterlagen hier stimmen.
Das ist richtig. Weißt du, was für mich als Charakter immer sehr schwierig war, mit meiner eigenen Person zu verbinden? Ich habe zwar Titel gewonnen, aber ich konnte diese Titel nicht so zelebrieren, wie es meine Emotionen eigentlich wollten. Denn ich musste ja im Charakter bleiben. Das war das Einzige, was mich gestört hatte an dem Undertaker-Gimmick.
Irgendwann bist du dann vom Heel quasi auf die Face-Seite geturnt. Das war ja eine komplette Wandlung nochmal. Und das Gimmick hat trotzdem als Face noch funktioniert. Wie hast du dich da als Face dann gefühlt? Das war jetzt das erste Mal auch wirklich Face überhaupt in deiner Wrestling-Karriere.
Ja, es hat halt Spaß gemacht, endlich vom Publikum bejubelt zu werden. Also das ging ja schon langsam in diese Richtung. Deswegen hat man mich ja auch Face geturnt. Und es gibt halt auch Liebe. Totengräber, wie du gesehen hast.
Ganz genau. Aber nicht Totengräber war ja nur eines der vielen Wandlungen. Du hast ja dann wirklich viele Wandlungen durchgemacht. Vom Sektenanführer zum Biker. Der Undertaker ist immer mit der Zeit gegangen. Und das hast du so großartig gemacht wie kaum ein anderer. Was war so deine Lieblingsverkörperung?
Also, der Sektenanführer war ein sehr abgespacedes Gimmick damals. Es war eigentlich noch mal ein intensiverer Undertaker, als er eigentlich vorher war. Was ich aber am schönsten fand, war tatsächlich mein American Badass-Biker-Gimmick. Denn der war einfach relativ nah an meiner wahren Persönlichkeit. Und ich konnte auch einfach mal von meinen Bewegungsabläufen im Ring etwas anpassen und mich auch anders bewegen. Mhm. Meine Matches anders worken. Das hat halt schon Spaß gemacht.
Ja, glaube ich dir. Aber es kam ja nicht so 100% damals an. Aber man hat gesehen, dass du da auch wirklich Spaß an dem Gimmick hattest. Klar waren wir auch froh, als der Totengräber dann quasi wieder zurück war oder der Undertaker, so wie wir ihn kannten und liebten. Aber trotz allem war diese Bikerzeit auch was Besonderes. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wie aus dem Nichts und durch Zufall ist ja auch quasi die Streak entstanden. Also am Anfang hat man gar nicht drauf geachtet und irgendwann hat man gesehen, oh, der hat schon über 10 Siege bei WrestleMania. Davon einen natürlich nur die Disqualifikation, aber das hat man dann auch fallen gelassen.
Die besten Ideen von Vince McMahon entstehen ungeplant.
Aber wie war das für dich dann, als du erfahren hast, da springen wir jetzt ein bisschen in der Zeit, dass die Streak enden wird? Konntest du da überlegen, wen du als Gegner auswählst, wer die Streak beendet? Warst du mit der Wahl Brock Lesnar zufrieden?
Ich war mit der Wahl zufrieden, denn Brock Lesnar war damals der größtmögliche Star. Er ist heute immer noch ein sehr, sehr großer Star. Natürlich hat es viele Diskussionen backstage darüber gegeben, ob wir die Streak beenden werden, ob wir meine große Legacy an die Wand fahren werden. Und ja, es wurde sich halt dann dafür entschieden. Aber Brock Lesnar war dafür schon der richtige Gegner und auch der einzig glaubwürdige Gegner, der meine Streak beenden konnte.
Okay, kann ich nachvollziehen. Ist auch wirklich eine große Geschichte gewesen.
Wir haben zwar vielen Fans das Herz gebrochen, aber ich meine, mit 2x Saudi-Arabien habe ich meinen Paycheck aufgefüllt.
Hast du ein Lieblingsmatch, ein Lieblingsmatch, was du erwähnen würdest? Wo du sagen würdest, das ist mein Vermächtnis?
Ja, gegen Rusev bei Saudi-Arabien.
Das ist dein Lieblingsmatch. Also ich möchte dir gerne jemanden, einen großen Fan von dir, einen Wunsch erfüllen. Und zwar mein Sidekick in der Show, der Peer, ist ein ganz, ganz großer Fan. Der möchte dir auch eine Frage stellen. Peer, komm mal ganz kurz dazu. Du darfst dem Undertaker eine Frage stellen.
Ja, hast du die aufgeschrieben, die Frage?
Nee, die darfst du dir aussuchen.
Ich würde ganz gern wissen, warum du deine Matches nach dem Match gegen Shawn Michaels immer, immer schlechter geworden sind. Was ist denn das für ein Hampelmann?
Tja, tut mir leid. Vielleicht versuchst du es mit dem Tombstone gegen ihn. Du hast mein Okay. Okay. Die Sanitäter holen Per jetzt gerade ab. Und Undertaker, für dich nochmal eine Frage. Wie war das dann wirklich zu entscheiden? So, ich beende jetzt meine Karriere.
Ja, weißt du, Shaggy, ich bin schon relativ alt und dieses Wrestling-Business war mein Leben, aber du hast doch eigentlich auch die Undertaker-Doku gesehen auf dem WWE Network.
Escape the Undertaker, diesen Film, meinst du, auf Netflix?
Nein, nicht diesen Film auf Netflix. Bitte rede nicht über diesen Film.
Okay, ich rede nicht über diesen Film. Besser ist es.
Ich meine die Undertaker-Doku. Und es ist ja immer schwer gewesen, aufzuhören. Aber du hast es ja auch gesehen, wenn meine körperliche Verfassung einfach nicht gestimmt hatte und ich konnte dann halt auch einfach nicht damit leben, dass das dann mein letztes Match gewesen wäre. Ich wollte es im nächsten Jahr immer toppen, aber es hat halt nicht immer funktioniert, weil ich dann doch keinen Bock hatte, mich 3 Wochen vorher mal intensiv auf das Match vorzubereiten.
Werden wir den Undertaker nochmal im Ring sehen?
Wenn das Geld stimmt, definitiv.
Was bringt die Zukunft? Wo sehen wir dich in Zukunft, wenn nicht im Ring?
Hoffentlich nicht auf Netflix.
Ja, hoffentlich nicht. Einmal reicht auf jeden Fall. Vielen Dank, Undertaker, dass du da warst. Großen Applaus für den Undertaker.
Rest in peace.
Sehr gut. Da geht er. Alles gut? Nee. Ja, alles gut. Ich habe versucht, den Undertaker davon abzubringen, aber er ließ sich davon nicht abbringen.
Ich meine, aber wer hat schon jemals jemanden Tombstone vom Undertaker bekommen?
Kann sich als Fan auf jeden Fall freuen. Aber jetzt kuriere ich ein bisschen aus und ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns bald wieder. Ich weiß noch nicht genau, ob wir es in 2 Wochen schaffen. Hört einfach mal rein. Wir werden auf jeden Fall bald wieder da sein.
Werden wir abgesetzt?
Das nicht, aber ich verrate es noch nicht.
Okay.
Bis bald. Du musst auch Tschüss sagen. Nee, tschüss. Das war das für ein Tschüss.
Okay, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Shaggy. Ich habe jetzt eine Halskrause um. Mir tut alles weh, aber das war's wert. Ich habe zwar kein Accessoire bekommen, was ich an die Wand hängen kann jetzt vom Undertaker. Aber das ist okay. Und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.